Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Schlagt gerne auf in der Schrift zu Psalm 19. Ich lese uns Psalm 19. Und hier heißt es in Gottes Wort: Dem Chorleiter, ein Psalm von David. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt, und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch wird ein Knecht durch sie gewarnt. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte dein Knecht zurück. Sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, du unser Fels und unser Erlöser. Wir preisen dich für dein Wort, wir preisen dich für deine Schöpfung. Und wir bitten, dass du uns nun segnest, wenn wir bedenken wollen, wie du dich offenbart hast. Und wir beten, dass das dazu führen möge, dass wir gefestigt sind im Glauben, dass wir wissen, was wir glauben. Dass wir nicht hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre, sondern fest bleiben an der guten, gesunden Lehre und wachsen und Frucht bringen zu deiner Ehre. Amen. Nehmt gerne Platz. In unserer Serie durch unser Glaubensbekenntnis geht's heute eigentlich so richtig los. Letztes Mal hatten wir die Einleitung, jetzt steigen wir tatsächlich in den Text ein. Und wir haben schon in der Einleitung gehört, dass es Christen gibt, die Glaubensbekenntnisse rigoros ablehnen, die meinen, sowas braucht man nicht, es reicht doch die Schrift, und natürlich sagen wir nichts anderes, nur weil wir ein Glaubensbekenntnis haben, aber ich habe deswegen einen besonderen Aufbau gewählt. Wir werden nämlich jetzt nicht in das Glaubensbekenntnis schauen, sondern wir werden in die Bibel schauen und am Ende werden wir gucken, ob das, was in der Bibel steht, denn noch übereinstimmt mit dem, was in dem Glaubensbekenntnis steht. Nun, es geht heute um die Offenbarung Gottes. Das ist das erste Kapitel, der erste Absatz unseres Glaubensbekenntnisses, die Offenbarung Gottes. Schaut, wenn ihr eine Person, ein Mensch, muss sich auch offenbaren, damit wir etwas von ihm wissen. Wenn jemand einfach nur irgendwo in der Ecke sitzt, dann erfährst du nichts über ihn. Ja, du erfährst gewisse Dinge, die man vielleicht äußerlich sehen kann. Du siehst vielleicht, wie er gekleidet ist und vielleicht, welche Hautfarbe er hat, ob es Mann oder Frau ist. Aber du erfährst nicht wirklich etwas über ihn, über seine Gedanken, über seine Gefühle. Wenn man zum Beispiel in ein Museum geht und man sieht dort ein Gemälde an der Wand, dann erfährt man ein paar Dinge über den Künstler, über den er das gemacht hat. Wir erfahren, wenn wir so ein Gemälde sehen, da ist offensichtlich eine Intelligenz dahinter. Da ist ein Verstand dahinter, der Dinge gesehen hat und Dinge replizieren konnte und wiedergeben konnte. Und da sind bestimmte Fähigkeiten dahinter. Da ist Können dahinter. Das mag vielleicht nicht für jede moderne Kunst gelten, aber für traditionelle Kunst jedenfalls. Ja, wir sehen, da ist Verstand, da ist Intelligenz, da ist Können. Und deswegen können wir den Schluss ziehen, das hat zumindest mal ein Mensch gemacht. Da können wir uns sicher sein. Ja, bei moderner Kunst weiß man manchmal nicht, ob es ein Affe oder ein Elefant war. Aber bei normaler Kunst wissen wir, ein Mensch hat das gemacht. Denn wir sehen die Intelligenz, wir sehen die Fähigkeiten. Aber viel mehr erfahren wir über den Künstler nicht. Wir können spekulieren, vielleicht war der Künstler traurig oder ähnliches, aber das wissen wir letztlich nicht genau. Wir können nur sagen, da ist ein Mensch, denn wir erkennen bestimmte Dinge an diesem Bild, bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften, die nur ein Mensch hat. Und nur ein Mensch kann so ein Bild herstellen. Aber du erfährst noch nichts über den Künstler. Wenn du vielleicht diesem Künstler jetzt begegnest und ihr habt ein paar Minuten und ihr sprecht miteinander, aber der Künstler antwortet gar nicht, nur du redest. Aber du kriegst gar keine Antwort. Er sagt überhaupt nichts. Ja, dann hast du diesen Künstler jetzt kennengelernt? Hast du diese Person jetzt kennengelernt? Weißt du jetzt irgendwie mehr über sie? Nein. Sie muss sich dir schon offenbaren. Sie muss schon etwas mitteilen. Denn eine Person hat ein Bewusstsein, hat Gedanken, hat Gefühle und die können wir nicht sehen. Da muss sie sich öffnen und muss sich offenbaren. Und genau das muss auch Gott tun. Denn auch Gott ist eine Person, genau zu seinen drei Personen. Auch Gott hat Gedanken und auch Gott muss sich offenbaren, damit wir etwas von ihm wissen können. Die Frage ist also, die wir uns heute anschauen wollen, hat Gott das getan? Hat Gott sich offenbart? Können wir irgendetwas über Gott wissen? Hat er sich uns mitgeteilt? Oder können wir letztlich gar nichts über Gott wissen? Und die Antwort ist ja, Gott hat sich selbstverständlich offenbart, er hat sich mitgeteilt und er hat es getan auf zwei Arten. Die erste nennt man generelle Offenbarung oder auch natürliche Offenbarung und die zweite nennt man die spezielle oder auch die übernatürliche Offenbarung. Und diese beiden Arten der Offenbarung sehen wir in dem Psalm, den wir gerade gelesen haben. Ab Vers 2 hieß es in unserem Psalm: Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Das ist die natürliche, die generelle Offenbarung. Gott hat sich offenbart in der Natur. Die Natur, die Himmel, das Himmelsgewölbe, alles was gemacht ist. Er erzählt, es gibt einen Gott. Und das Zweite, die zweite Offenbarung, sehen wir dann ab Vers 8 in unserem Psalm. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Gott hat sich auch offenbart in seinem Wort, in seinem Gesetz, in seinem Zeugnis, in seinen Rechtsbestimmungen, in seinen Vorschriften. Das ist die spezielle, die übernatürliche Offenbarung Gottes. Wir sehen also im Psalm 19 diese beiden Arten der Offenbarung Gottes. Die natürliche, generelle Offenbarung Gottes in der Natur und die spezielle, übernatürliche Offenbarung Gottes in seinem Wort. Nun, dann lass uns diese beiden Offenbarungen genauer anschauen. Lass uns zuerst anschauen die Offenbarung Gottes in der Natur. Unser Bekenntnis nennt das Licht der Natur. Und der Schlüsseltext dazu, zu dem ihr gerne mit aufschlagen könnt, ist Römer 1. Wir schauen uns an Römer 1. Und zwar ab Vers 18. Römer 1 ab Vers 18. Und hier schreibt der Apostel Paulus: Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Bis dahin. Paulus sagt uns hier also in Römer 1, dass alle Menschen Gott kennen. Das sagt er in Vers 21. Sie alle kennen Gott. Warum können alle Menschen Gott kennen? Warum kennen alle Menschen Gott? Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, für jeden erkennbar, unter ihnen offenbart ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Und dann weiter. Es wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, in der Schöpfung, wahrgenommen und geschaut. Das heißt, in der Natur, in dem Gemachten, in der Schöpfung sind Dinge von Gott sichtbar und erkennbar und jeder Mensch erkennt das und jeder Mensch kennt deswegen Gott. Aber was genau ist denn offenbart? Das heißt, das von Gott Erkennbare, also offensichtlich nicht alles, sondern nur das von Gott Erkennbare. Wir lesen das in Vers 20, dort heißt es, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit. Also was kann jeder Mensch in der Natur, in der Schöpfung erkennen von Gott? Er hat ein unsichtbares Wesen, er ist ewig, er hat eine Kraft, die über all unsere Kraft hinausgeht, eine Schöpferkraft und deswegen muss es sich um einen Gott heißen, handeln, er ist göttlich. So ähnlich wie bei dem Bild, was wir sehen, wir können bestimmte Rückschlüsse ziehen, das muss ein Mensch gewesen sein, denn wir erkennen bestimmte Fähigkeiten und einen bestimmten Verstand dahinter. Nun, wenn wir die Schöpfung sehen, dann ist das ganz ähnlich. Wir erkennen bestimmte Dinge von Gott. Da muss eine ungeheure, ewige Kraft dahinter gewesen sein, die das gemacht hat. Es muss ein Gott sein. Das Wesen ist göttlich, das das geschaffen hat. Oder wie der Psalm 19 sagt, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Was erkennen wir in der Natur? Was erzählt der Himmel? Die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Durch seiner Hände Werk. Wir erkennen, die Welt ist gemacht von jemandem und dieser jemand ist Gott und er ist herrlich. Diese Dinge kann jeder Mensch erkennen. Diese Dinge erkennt jeder Mensch. Wieso hat Gott das offenbart? Was ist die Folge davon, dass Gott diese Dinge offenbart hat in der Natur für jeden Menschen? Es heißt in Vers 20 weiter, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt, kein Mensch wird im Gericht irgendeine Entschuldigung vorbringen können. Also sie werden vielleicht Ausreden vorbringen können, aber nichts, was überzeugt. Niemand kann im Gericht stehen und sagen, ja, hätte ich mal gewusst, dass es Gott gibt. Aber wie hätte ich das denn wissen sollen? Es gibt keine Entschuldigung. Es ist offenbart unter euch, um euch herum, überall. Ja, in dir selbst, schau dich an, du selbst bist wunderbar und herrlich gemacht. Die ganze Schöpfung ruft, schreit Tag für Tag, es gibt einen Gott. Keiner kann sagen, das habe ich aber nicht gewusst. Wie hätte ich das wissen können? Die Menschen werden ohne Entschuldigung sein, denn Gott hat sich offenbart, für jeden erkennbar. So heißt es ab Vers 21 dann in Römer 1. Warum sind sie ohne Entschuldigung? Weil sie Gott kannten. Achtet darauf, hier steht nicht, weil sie Gott hätten kennen können. Oder weil, wenn sie ihn genug gesucht hätten, sie vielleicht... Nein, hier steht, weil sie Gott kannten. Paulus sagt ganz klar, jeder Mensch kennt Gott, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Was ist das Problem? Die Menschen erkennen zwar, es gibt einen Gott, aber sie wollen ihn nicht als Gott verherrlichen. Sie wollen ihn nicht anbeten. Sie wollen ihm nicht Dank sagen für all das, was sie haben. Sie sind viel zu stolz. Sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Sehen wir das heute nicht überall? Die Menschen kennen Gott, sie wissen, es gibt einen Gott, aber sie wollen es nicht wahrhaben, sie wollen ihm nicht die Ehre geben, sie wollen ihm nicht dienen, sie wollen ihn nicht anbeten, sie wollen ihm nicht Dank darbringen und deswegen halten sie sich für weise. Und sie erfinden Dinge, weshalb es keinen Gott gibt. Für wie weise halten sich so viele Atheisten, so viele, die an Evolution glauben, sie würden denken, wir sind die Toren. Wir sind dumm, dass wir an einen Gott und eine Schöpfung glauben. Sie halten sich für die Weisen. Sie haben einen Weg gefunden, wie man keinen Gott braucht. Von wegen, die Evolutionstheorie erklärt das auch nicht, aber sie meinen das jedenfalls. Ja, in Wirklichkeit sind sie aber zu Narren geworden. Ihr Herz ist verfinstert. Und sie haben das Bild die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, den sie eigentlich anbeten sollten, vertauscht. Und jetzt beten sie die Schöpfung an. Sie beten sich selbst an. Oder irgendwie die Natur. In der Evolution hat die Natur irgendwas gemacht. Als ob die Natur irgendwas machen könnte. Als ob sie Verstand hätte, als ob sie einen Sinn hätte. Ja, aber wie kann das denn dann sein? Weil wenn wir mit einem Atheisten reden, oder der sagt, es gibt keinen Gott, oder mit einem Agnostiker, der sagt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen Gott, aber das kann man nicht wissen. Mit Leuten, die an Urknall und Evolution glauben, wenn du denen sagst, du weißt doch, dass es Gott gibt, dann sagen die, also wie soll ich das denn wissen? Ja, warum leugnen sie das denn? Warum erkennen sie das denn nicht an? Die Antwort bekommen wir auch. In Vers 18 heißt es nämlich, dass sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und weiter in Vers 21, wie wir gerade gesehen haben, dass sie eben verfinstert wurden, dass sie in Torheit verfielen, dass sie sich für weise hielten, aber sie sind Narren geworden. Nun, jeder Mensch kennt Gott, erkennt Gott, aber sie leugnen ihn, sie unterdrücken die Wahrheit, sie halten sie nieder in Ungerechtigkeit, in Sünde. Sie wollen nicht Gott anbeten, sie wollen lieber weiter sündig leben und ihre eigenen Götter sein. Und deswegen wollen sie ihnen nicht die Ehre geben. Sie halten die Wahrheit durch Ungerechtigkeit nieder. Wir müssen erkennen, dass diese Menschen keine Opfer sind. Seht ihr, es gibt keine Opfer auf dieser Welt. Kein Mensch ist ein Opfer, der sagt, ach ja, ich konnte einfach Gott nicht erkennen. Nein, sie konnten alle Gott erkennen, aber sie halten die Wahrheit nieder in Ungerechtigkeit. Sie unterdrücken die Wahrheit. Das mag bei einigen so weit fortgeschritten sein, dass sie tatsächlich nicht mehr begreifen können, dass sie die Wahrheit eigentlich niederhalten. Ja, so verfinstert ist ihr Herz geworden, weil sie nicht glauben wollen an Gott. Sie sind blind, aber sie sind keine Opfer, denn sie sind blind, weil sie blind sein wollen, weil sie die Wahrheit nicht sehen wollen, weil sie sie unterdrücken und niederhalten. Es gibt aber noch eine zweite Offenbarung Gottes in dem Gemachten, in der Schöpfung. Denn wenn wir weiterlesen, Römer 1, lest mit mir weiter ab Vers 24, dort heißt es, darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, dann heißt es weiter in 26, in schändliche Leidenschaften. Und dann zählt Paulus diese schändlichen Leidenschaften auf und in erster Linie, nicht allein, aber in erster Linie nennt er Homosexualität. Menschen, die Gott nicht erkennen wollen in der Natur, die nicht hören wollen auf die Natur, die die Wahrheit, die Natur jeder Tag, der Himmel und das Himmelsgewölbe ihnen zuruft, die das nicht verstehen und nicht glauben wollen, die gibt Gott dahin. Gott sagt, okay, ihr wollt nicht die Natur verstehen? Dann sorge ich dafür, dass ihr die Natur tatsächlich nicht mehr verstehen könnt. Und in erster Linie tut er das, indem er Menschen dahin gibt, in Homosexualität. Denn seht ihr, die Natur lehrt eindeutig, dass Homosexualität falsch ist. Wenn ihr euch die Natur, wenn ihr euch Mann und Frau anschaut, dann müsst ihr jeder erkennen, Mann und Frau passen zusammen. Es hat die Natur so eingerichtet, dass das zusammenpasst. Aber Mann und Mann und Frau, da passt das nicht zusammen von der Natur her. Seht ihr, die Menschen wollen so tun, als würde die Natur ihnen nichts sagen, als könnten sie das nicht hören, was die Natur ruft, dass es einen Gott gibt, dem der Anbetung gebührt. Und deswegen gibt Gott sie dahin und sagt, ihr könnt die Natur auch nicht mehr verstehen. Ihr verhaltet euch wieder natürlich, gegen eure Natur. Anderes Wort dafür ist pervers. Ja? Und das Erste, in das er sie hingibt, ist Homosexualität, das Deutlichste, woran das erkennbar wird. Seht ihr, und deswegen ist Homosexualität auch nicht wie alle anderen Sünden. Ja, es hat die gleichen Auswirkungen. Ja, du kannst auch wegen anderer Sünden stehst du verdammt vor Gott und kommst ins Gericht. Aber tatsächlich hat Homosexualität eine besondere Qualität, denn es ist eine widernatürliche, eine perverse Sünde. jede Sünde geht gegen Gott, jede Sünde ist bösartig. Aber wenn ihr zum Beispiel die Sünde des Ehebruchs anschaut, die ist tatsächlich nicht wieder natürlich. Denn es geht nicht wieder die Natur, dass ein Mann eine Frau begehrt oder mit ihr schläft. Das ist etwas Natürliches. Die Natur lehrt nichts anderes. Nun, Homosexualität ist aber etwas Widernatürliches. Verstehe mich nicht falsch. Alle Sünden trennen von Gott. Alle Sünden sind Rebellion gegen Gott. Alle Sünden verdammen einen ins Gericht. Aber tatsächlich gibt es hier eine andere Qualität. Und deswegen gibt es auch keine homosexuellen Christen. Wir leben heute in einer Zeit, wo das immer mehr in Frage gestellt wird, aber es ist nicht der Fall. Es mag Christen geben, die mit Homosexualität zu kämpfen haben, so wie es Christen gibt, die mit jeder Sünde zu kämpfen haben. Aber niemand kann sagen, ich bin ein homosexueller Christ, so bin ich halt. Denn Gott gibt keinen Christen, keinen seiner Kinder dahin in so einen widernatürlichen Irrtum. Nun, trotzdem dürfen wir aber nicht jetzt denken, dass das dahingegeben in Homosexualität heißt, dass diese Menschen unrettbar dahingegeben sind. Denn wir lesen in 1. Korinther 6, wo Paulus schreibt, er zählt mehrere Sünden auch wieder Homosexualität. Und er sagt, und solche, auch Homosexuelle, solche sind manche von euch gewesen. Nicht nur eine oder zwei, manche von euch sind so gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ja, Homosexualität, Homosexuelle sind nicht unrettbar. Auch sie können Gnade empfangen und können gerettet werden, so wie jeder andere Sünder auch. Und Paulus, auch wenn er in erster Linie im Römer 1 hier, wenn er in erster Linie Homosexualität nennt, so nennt er doch nicht nur Homosexualität. Es folgt eine ganze Auflistung von weiteren Sünden. Sie sind nämlich auch dahingegeben, in einem, Vers 28, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit und aller Bosheit. Unter anderem ohne natürliche Liebe. Hier haben wir wieder das. Ihr wollt die Natur nicht erkennen? Nun, dann habt ihr nicht mal mehr die natürliche Liebe, die Liebe, die ihr von Natur aus eigentlich haben solltet. Oder es heißt Unbarmherzige, den Eltern Ungehorsame, Unverständige. Ihr wollt nicht verstehen? Nun, dann könnt ihr auch nicht mehr verstehen. Also, die Menschen sündigen. Sie werden sogar von Gott dahingegeben in ihre Sünden. Und jetzt wird es interessant, es geht weiter ab Vers 32, Römer 1, Vers 32. Sie tun all diese Sünden, die Paulus hier aufzählt, sie tun all diese Sünden, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind. Üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Und weiter in Römer 2. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über dir geht, die so etwas tun. Also Menschen erkennen nicht nur, dass es Gott gibt in der Natur und dass man ihn anbeten sollte, nein, sie erkennen auch ihre Sünden. Sie tun all diese Dinge und sie erkennen, dass das, was sie tun, des Todes würdig ist. Sie erkennen, dass dieser Gott, der sich offenbart hat in der Natur, dass er sagt, was ihr tut, ist des Todes würdig. Ich werde euch strafen mit dem Tod. Und sie beweisen das auch noch, dass sie das wissen, weil sie andere selbst richten. Wir alle sind Sünder, aber wir richten gern andere. Wenn wir hören, dass irgendjemand irgendwas Schlimmes getan hat, dann sagen wir, oh, der gehört aber. Und das muss aber bestraft werden. Und wir erkennen gar nicht, dass wir gar nicht viel besser sind. Indem wir zeigen, wir richten über andere, wir urteilen über andere, die tun was Böses, richten wir uns selbst und wir tun dasselbe. Wir zeigen also, wir erkennen, was gut und böse ist. Wir erkennen, dass es Dinge gibt, die bestraft werden müssen. Und dadurch sind wir selbst verdammt, denn wir tun das Gleiche. Woher wissen wir das aber? Woher wissen wir, dass wir Sünder sind? Dass wir eigentlich die Todesstrafe verdienen? Woher wissen wir das? Römer 2 ab Vers 15. Römer 2, Vers 15. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Hier ist die zweite Art, wie Gott sich offenbart hat in dem Gemachten, nämlich im Gewissen der Menschen. Die Menschen haben ein Gewissen. Das ist das Gesetz Gottes, was auf ihre Herzen geschrieben ist. Und deshalb erkennen die Menschen, dass sie Böses tun, was Strafe verdient. Sie können unterscheiden zwischen Gut und Böse. Sie sind nämlich gemacht im Bild Gottes. Gott hat die Menschen gemacht im Bild Gottes. Er hat auf ihre Herzen geschrieben, was Gut und Böse ist. Sie können das erkennen. Ja, durch den Sündenfall ist das verzerrt. Und wir lesen sogar in 1. Timotheus 4, dass einige im Gewissen gebrandmarkt sind. Dass das Gewissen so, ja, wie durch eine Brandwunde verhärtet ist. Ja? Das Gewissen kann verhärtet werden. Aber es ist immer noch vorhanden. Es heißt, sie erkennen. Wieder nicht, sie können erkennen. Sie erkennen Gottes Rechtsforderung, dass ihre Sünden Strafe verlangen, den Tod verlangen. Das sind die beiden Dinge, die wir erkennen in der natürlichen Offenbarung. Alle Menschen erkennen das. Es gibt einen Gott. Ihm sollte ich danken. Ihn sollte ich verherrlichen als Gott. Und ich bin ein Sünder. Und ich verdiene Strafe und verdiene den Tod. Wir können also wissen, wenn wir evangelisieren, wenn wir mit Gottlosen sprechen, wir haben einen Verbündeten in diesen Menschen, ihr eigenes Gewissen. Das mag verkümmert sein, sie wollen versuchen, das zum Schweigen zu bringen, aber diese Stimme Gottes im Menschen ist da. Wenn du mit jemandem sprichst, der sagt, er glaubt nicht an Gott, dann weißt du, ich habe einen Verbündeten in dieser Person, sein Gewissen bestätigt mich, sein Gewissen sagt, ja, es ist wahr, was er sagt. Der mag das nicht hören, der mag es unterdrücken wollen, der mag wütend werden darüber. Aber gleichwohl ist diese Stimme Gottes, dieses Gesetz Gottes auf sein Herz geschrieben. Und er erkennt, dass Gottes Wort wahr ist. Also, wenn alle Menschen doch auch Gottes Rechtsforderung kennen, dann erkennen wir, dass dort auch keine Ungerechtigkeit ist bei Gott. Seht ihr, alle Menschen sind ohne Entschuldigung. Gott ist nicht ungerecht, wenn er irgendeinen verurteilt zum Tode und in die Hölle wirft, der irgendwo gelebt hat, wo er nie Gottes Wort gehört hat. Niemand hat eine Entschuldigung. Sie alle kennen Gott, sie alle kennen ihre Sünden. Ja, sie beweisen, dass ja, sie sind umgeben von Beweisen und erkennen selbst ihre bösen Werke und das Urteil. Deshalb sollten wir auch nicht, wenn wir mit Ungläubigen sprechen, wir sollten nicht versuchen, Gott zu beweisen. Es gibt viele Apologeten, viele, die den Glauben verteidigen, auch im Internet, bekannte Menschen. Und einige von euch kennen vielleicht einige von denen und hören einige von denen. Es ist nicht der richtige Weg, zu versuchen, Gott zu beweisen. Das heißt nicht, dass es nicht hilfreich sein kann, wenn wir die Natur tatsächlich intensiver betrachten. Wenn wir uns tatsächlich beschäftigen, was hat die Wissenschaft herausgefunden über die Natur und darin umso mehr Gott erkennen. Aber wir müssen nicht versuchen, jemandem Gott zu beweisen, denn er ist umgeben von den Beweisen Gottes. Das Problem ist nicht ein Mangel an Beweisen, sondern das Problem ist, dass die Menschen die Beweise unterdrücken und nicht hören wollen. Deswegen versucht nicht, den Menschen Gott zu beweisen aus der Natur. Es heißt in Sprüche 26, antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Es heißt, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Du redest mit jemandem, der sagt, es ist kein Gott, er ist ein Tor. Willst du eingehen auf seine Torheit? Willst du ihm weitere Beweise liefern, obwohl er doch schon umgeben ist von Beweisen? In Sprüche 26 heißt es weiter, antworte dem Tor nach seiner Narrheit, damit er nicht weise bleibt in seinen Augen. Du sollst ihm nicht antworten nach seiner Narrheit, du lässt dich nicht auf sein Niveau herab und argumentierst so wie er. Nein, aber du antwortest ihm nach seiner Narrheit, indem du ihm zeigst, dass er ein Narr ist, dass nur ein Tor sagt, es gibt kein Gott. Wir tanzen nicht nach der Pfeife der Lügner und Gotteshasser und gehen auf ihre Forderung ein. Ja, beweis mir doch, dass es Gott gibt. Nein. Wir machen uns nicht auch zu Toren. Die Beweise sind überall um dich rum. Schau dich selbst an, wie du gemacht bist. Es ist wie mit dem Museum, in dem die Gemälde hängen. Wenn da einer steht und guckt sich so ein Gemälde an und macht sich Gedanken und fragt sich, Mensch, ich frag mich, wie das Gemälde wohl entstanden ist. Hat das sich vielleicht irgendwie entwickelt? Vielleicht über Millionen und Milliarden von Jahren, da hat sich vielleicht diese Leinwand irgendwie selbst gewebt und dann ist die Farbe irgendwie da drauf geklettert und hat sich arrangiert, bis dieses Bild da war und jetzt kann ich Berge sehen und Flüsse und Täler und Bäume und Ja, ich frage mich, kann es wohl ein Künstler geben? Ob es wohl einen Menschen gibt, der das gemacht hat? Na, ich weiß nicht. Seht ihr, wenn das jemand zu euch sagt in einem Museum, dann redet ihr auch nicht mit dem, dann sagt ihr, du bist verrückt. Du bist ein Tor, du bist ein Narr. Selbstverständlich hat das ein Künstler gemacht, hat das ein Mensch gemacht. Irgendwas anderes zu glauben, ist völliger Unsinn. Mit dir diskutiere ich doch nicht darüber, ob es einen Künstler gibt, der dieses Gemälde gemacht hat. Wir antworten auf solche Fragen nicht. Wir diskutieren nicht über solche Fragen. Sie sind Narrheit. Es ist offenkundig. Natürlich hat das ein Künstler gemacht. Es ist offenkundig. Natürlich ist diese Welt, die noch 10 Millionen Mal komplizierter ist als ein Gemälde, natürlich ist sie von jemandem gemacht, von einem Gott gemacht. Was machen wir also, wenn wir mit jemandem sprechen, der Gott verleugnet? Wir versuchen nicht, Gott zu beweisen. Wir verkündigen ihm Gottes Wort. Wir sagen, du weißt, dass es Gott gibt. Sieh dich um. Sieh dich selbst an, hör auf dein Gewissen, du weißt, es gibt Gott, du siehst sein Werk, du hörst seine Stimme in dir selbst, durch dein Gewissen und du weißt und Gott bestätigt es, du bist ein Sünder und Gott wird dich strafen, wenn du nicht umkehrst. Das verkündigen wir, wir verkündigen Gottes Wort, wir verkündigen seine Wahrheit, sein Evangelium und wir lassen uns nicht da auf das Niveau herab, zu versuchen, Gott zu beweisen, das ist Narrheit. Also, haben wir jetzt gesehen, Gott hat sich offenbart in der Natur, die erste Art der Offenbarung Gottes. Wir sehen seine Herrlichkeit, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft, seine Göttlichkeit und das sieht jeder Mensch und das soll bei jedem Menschen dazu führen, dass er Gott anbetet, ihn verherrlicht und ihm Dank sagt. Aber wir müssen uns auch fragen, was hat Gott in der Natur nicht offenbart? Er hat nicht offenbart, was wir wissen müssen, um gerettet zu werden. Das Evangelium ist nicht offenbart in der Natur. Die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes, die Himmel verkündigen nicht das Evangelium. Du kannst die Natur betrachten, du kannst ins Weltall schauen und all die Herrlichkeit sehen. Und du kannst erkennen, ja, es gibt einen Gott, der alles gemacht hat, aber du kannst nicht erkennen, es gibt einen Weg zur Rettung. Ja, du hast dein Gewissen, das dir sagt, du bist verdammt, du bist des Todes würdig. Dein Gewissen sagt dir aber nicht, du kannst gerettet werden. Es gibt in der Natur Illustrationen auf das Evangelium hin, zum Beispiel die Ehe, auch eine Einrichtung von Natur. Die Ehe offenbart etwas in Bezug auf die Gemeinde und auf Christus, aber es wird nicht verkündigt. Das Evangelium wird nicht verkündigt durch die Natur. Das Gewissen ist das Gesetz, das uns verdammt, also er ist der Zuchtmeister auf Jesus hin, aber es verkündigt Jesus nicht. Wir lesen in 2. Timotheus 3, ein wesentlicher, wichtiger Text auch, 2. Timotheus 3, Vers 15, da schreibt nämlich Paulus an Timotheus, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Paulus sagt nicht, Timotheus, weil du von Kind auf die Natur erforscht hast, bist du weise geworden zur Rettung in Christus. Er sagt nicht, Timotheus, weil du von Kind auf so ein empfindsames Gewissen hast, weißt du jetzt, wie du gerettet werden kannst in Christus. Nein, er sagt, Timotheus, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Die Natur verkündigt uns nicht die Rettung. Die heiligen Schriften tun das. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Nämlich die zweite Art, wie sich Gott offenbart hat, in seinem Wort. Gott hat sich offenbart in der Natur, die natürliche, generelle Offenbarung, und er hat sich übernatürlich, speziell offenbart in seinem Wort, in den Heiligen Schriften. In Hebräer 1 heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weisen ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Der die Welten gemacht hat, er hat auch geredet zu uns. Gott hat sich offenbart in seinem Wort. So wie ein Mensch, wenn wir mehr über ihn erfahren wollen, mit uns reden muss, uns erzählen muss, sich offenbaren muss, sich mitteilen muss, was er denkt und so weiter, so hat Gott sich auch offenbart in seinem Wort. Hebräer 1 sagt uns, er hat es auf vielfältige und vielerlei Weisen getan in den Propheten. Zu alter Zeit hat er geredet zu den Propheten in Gesichtern und Visionen und in Träumen, sogar in Sprache, er hat teilweise diktiert. Und selbstverständlich hat Gott das getan. Seht ihr, es gibt eine Philosophierichtung, die nennt sich Deismus. Deismus ist falsch. Deismus sagt, Gott hat zwar die Welt geschaffen, aber dann hat er sich zurückgezogen. Er greift jetzt nicht mehr ein in die Welt. Er hat nicht gesprochen zu uns oder so. Das ist unsinnig. Ja, sowas zu glauben ist unsinnig. Stellt euch vor, wir haben ja viele junge Familien, viele junge Eltern. Stellt euch vor, ihr werdet Eltern. Ihr erwartet euer Kind, bald ist die Geburt und ihr bereitet alles vor, ihr macht das Kinderzimmer, ihr richtet das schön her und ihr streicht das schön und ihr kauft Möbel für das Kind und stellt die da rein und Kleidung und so weiter. Ihr bereitet alles vor, damit das Kind dort leben kann, all das hat, was es braucht. Und dann zieht ihr euch zurück und sagt so, jetzt setze ich das Kind da rein und dann gehe ich. Nein, natürlich werdet ihr sprechen mit eurem Kind. Werdet ihr Umgang haben mit eurem Kind. Ihr wollt euch eurem Kind offenbaren. Ihr wollt, dass euer Kind doch versteht und lernt, wer Mama und Papa sind. Dass es von euch lernen kann. Es soll euch doch kennen. Und so hat Gott auch nicht einfach nur die Welt gemacht und dann Menschen reingesetzt und gesagt, so jetzt bin ich weg. Nein, auch Gott möchte, dass Menschen ihn besser kennen. Dass seine Kinder ihn besser kennen. Er hat sich seinen Kindern offenbart in seinem Wort. Nicht nur in der Welt, in der sie leben. Und Gottes Reden wurde aufgeschrieben in der Heiligen Schrift. Nicht alles, was Gott jemals gesagt hat, wurde aufgeschrieben, aber das, was Gott wollte, dass wir heute haben. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 20, in Vers 30, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch ihn den Glauben, durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Gott hat nicht alles aufschreiben lassen, was er jemals getan, was er jemals gesagt hat, aber alles, was wir wissen müssen, um zu erkennen, dass Christus der Herr ist, um zu erkennen, was wir brauchen, um ewiges Leben zu haben, das hat Gott niederschreiben lassen. In 2. Petrus, Vers 1 lesen wir, denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln gefolgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Er bezieht sich auf den Berg der Verklärung. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligen Geist. In der Schrift haben Menschen nicht einfach von sich aus geweissagt. Sie haben nicht aufgeschrieben, was sie für klug hielten. Nein, Gott hat geredet in der Heiligen Schrift. Er hat durch seinen Heiligen Geist den Menschen eingegeben, was sie sagen sollten. Er hat sie inspiriert. Und das Thema Inspiration werden wir uns in einer gesonderten Lehrstunde nochmal genauer anschauen. Aber die ganze Schrift kommt von Gott. Gott hat zu uns geredet in der Heiligen Schrift. Und die Schrift ist auch unbedingt notwendig für die Rettung. Wir haben gerade schon gehört, die Natur offenbart nicht die Rettung. Die Heilige Schrift ist dafür absolut notwendig. In Römer 10 heißt es, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wie wird jeder gerettet? Juden und Nationen, wenn sie den Namen des Herrn anrufen. Und es geht weiter. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Nur um den Namen des Herrn anrufen zu können und gerettet zu werden, muss man erstmal an ihn glauben. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Nun, um glauben zu können, muss man erstmal hören, dass es ihn gibt. Wie aber sollen sie hören ohne Prediger? Es muss also ein Mensch kommen und predigen. Die Natur reicht nicht. Ein Mensch muss kommen und predigen. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Nur kurz am Rand, niemand sendet sich selbst. Soll niemand bei uns denken, ich kann irgendwo hingehen und Prediger werden. Man muss gesandt sein. Ja, niemand geht auf Mission, niemand geht in eine andere Gemeinde und meint, dort kann ich predigen. Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Also jeder, der Jesus anruft, Juden wie Nationen, wird gerettet. Dazu muss er aber gehört haben und dazu muss ein Prediger, ein Mensch gekommen sein. Und hier muss ihm das verkündigt haben. Nun, und dann kommt oft das Argument, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Ja, was ist denn jetzt mit jemandem, der irgendwo im tiefen Urwald wohnt? Oder auf einer einsamen Insel? Oder in einem Land, wo einfach Gottes Wort nicht verkündigt wird? Was ist mit dem, der überhaupt keine Chance hat, Gottes Wort zu hören? Wo kein Prediger hingeht und ihm nicht das Evangelium verkündigt? Ja, was ist denn mit dem? Nun sendet Gott vielleicht einen Engel zu ihm hin, der ihm das Evangelium bringt. Oder redet er zu ihm in einem Traum? Ihr Lieben, das gibt's oft. Es gibt oft Menschen, die sagen, mir ist Jesus im Traum begegnet und hat mir gesagt, ich soll an ihn glauben. Ihr Lieben, wir glauben das nicht. Das widerspricht dem, was wir gerade gelesen haben, was Paulus sagt. Der Glaube kann nur kommen, wenn ein Prediger kommt und predigt. Und ein Prediger ist ein Mensch. Kein Engel, kein Traum. Sonst wäre übrigens auch der große Missionsauftrag sinnlos. Warum sagt denn Jesus, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe? Ja, warum sollen wir denn hingehen in alle Welt, wenn es gar nicht nötig wäre? Wenn Gott doch viel einfacher durch Träume sprechen könnte oder Engel senden könnte. Ja, aber ist das nicht ungerecht? Was ist denn jetzt mit dem armen Menschen, der irgendwo im Urwald lebt und Gottes Wort nicht hört, weil kein Prediger da ist? Ist das nicht ungerecht, wenn der jetzt verloren geht, wenn der nicht gerettet werden kann? Und viele meinen ja. Viele Christen, vielleicht auch einige unter uns, meinen ja, das wäre ja ungerecht. Das kann ja nicht sein, dass solche Menschen dann nicht gerettet werden können. Und deswegen gibt es viele, vielleicht auch unter uns, und ich warne uns davor, das ist absolut falsch, die sagen, naja, diese Menschen können dann bestimmt auch gerettet werden, wenn sie halt mit dem Licht, mit der Offenbarung, die sie haben, das Beste draus machen, ja, dann können sie doch auch gerettet werden. Wenn sie vielleicht Gott suchen, und dann reicht das auch, dann ist Gott ihnen auch gnädig. Ihr Lieben, das ist absolut unbiblisch. Es widerspricht allem, was die Bibel sagt, es widerspricht dem Wort Gottes. Dann ist übrigens Jesus auch nicht mehr der Weg und die Wahrheit und das Leben, der einzige Name unter dem Himmel, der uns gegeben ist, in dem wir gerettet werden sollen, sondern es ist ja nur noch ein Weg und es gibt auch andere Wege. Du kannst auch gerettet werden, ohne den Namen des Herrn zu kennen und ihn anzurufen. Und außerdem haben wir dann gewechselt zur Werksgerechtigkeit. Dann wird man nicht mehr gerettet aus Gnaden durch den Glauben an Jesus, sondern durch seine guten Werke. Der hat halt mit dem Licht, was er konnte, hat er das Beste getan. Getan? Wir werden nicht gerettet durch Taten, durch Werke. Ja, es mag sein, dass er sich so gut verhält, wie er kann, aber das hilft nicht zur Rettung. Er bleibt ein Sünder. Dann wäre Jesu Opfer ja sinnlos. Warum stirbt Jesus am Kreuz? Wenn man auch ohne ihn, auch ohne seinen Kennen gerettet werden kann, einfach durch so gute Werke, wie eben geht. Und seht ihr, das ist keine Ungerechtigkeit, denn wir haben doch gerade gehört, jeder ist ohne Entschuldigung. Niemand hat eine Entschuldigung. Es gibt so viel Offenbarung um dich herum, dass du ohne Entschuldigung bist. Es ist nicht ungerecht, wenn Gott dich verdammt. Und außerdem ist dieser Fall nur theoretisch. Diesen Fall gibt es nicht. Es gibt nirgendwo auf der Welt einen Menschen in irgendeinem entfernten Stamm, der wirklich von Herzen Gott sucht, aber ihn einfach nicht finden kann, weil kein Prediger da ist. Das gibt es nicht. Dieser Fall ist rein theoretisch, denn in Römer 3 lesen wir, Römer 3 ab Vers 10, wie geschrieben steht, und da steht mehrmals in der Schrift, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist niemand, der so gute Taten tut, wie er nur irgendwie tun kann, da ist keiner, der verständig ist, niemand versteht Gott aus der Natur, weil er nicht will, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Du glaubst, da gibt es doch einen, da ist auch nicht einer. Es gibt diesen Menschen nicht, der immer wieder gerne vorgebracht wird als Argument, dass Gott vielleicht ungerecht wäre oder dass man irgendwie anders gerettet werden könnte. Es gibt keinen, der Gott sucht. Ja, sie halten alle die Wahrheit in Ungerechtigkeit nieder. Sie wollen Gott nicht verherrlichen als Gott. Sie wollen ihm nicht Dank geben. Sie wollen nicht Buße tun. Sie erkennen ihre bösen Werke und die Strafe, aber sie wollen sie tun. Sie freuen sich auch noch, wenn es andere tun. Sie wollen weiter in ihren Sünden leben. Das ist die Lehre der völligen Verderbtheit der Menschen, eines jeden Menschen. Nur die Heiligen Schriften haben die Kraft, uns weise zu machen zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, eigentlich sollte man meinen, wenn ich die Natur habe und wenn ich mein Gewissen habe, das müsste mich doch dazu bringen, dass ich erkenne, es gibt einen Gott und ich stehe verdammt vor ihm. Ich muss auf die Knie fallen und auf mein Angesicht fallen und ihn um Vergebung bitten. Das müsste doch eigentlich irgendwie reichen, um gerettet zu werden. Aber diesen Fall gibt es nicht. Niemand fällt auf die Knie und dankt dem wahren Herrn. Niemand sucht wirklich Vergebung. Und außerdem ist die Schrift auch unentbehrlich, weil es die alten Weisen, wie Gott sich offenbart hat in seinem Wort, heute nicht mehr gibt. Wir sagen sola scriptura, allein die Schrift. Wir glauben nicht an irgendwelche anderen Offenbarungen Gottes heute mehr. Seht ihr, im Hebräerbrief, der ganze Hebräerbrief dreht sich eigentlich darum, dass die Judenchristen nicht mehr zurück sollen zum alten Bund. Der neue Bund ist gekommen. Kehrt nicht zurück zu den alten Vorschatten, zu irgendwelchen Opfern von Tieren oder so. Und dieser Hebräerbrief beginnt damit, Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Das ist alles vergangen. Nachdem ehemals geredet hat. Alles Vergangenheit. Gott redet heute nicht mehr auf diese vielfältigen Weisen. Er redet heute nicht mehr in Träumen und Visionen oder was auch immer. Oder durch Propheten. Das ist Vergangenheit. Nachdem das mal so gewesen ist, ehemals. Was ist heute? Hat er am Ende dieser Tage, in der Endzeit, in der wir sind, zu uns geredet im Sohn. Die Offenbarung Gottes in Jesus, als das Wort Gottes Fleisch wurde, die Offenbarung Gottes in Jesus ist das Ende der Offenbarung Gottes. Das fleischgewordene Wort, das ist es, wie Gott sich am Ende der Zeit vollkommen offenbart hat. Und die Apostel haben diese Offenbarung Jesu aufgeschrieben im Neuen Testament. Sie haben das getan durch den Heiligen Geist, wie wir schon gesehen haben. Und in Johannes 14, da spricht Jesus, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was wir aufgeschrieben haben im Neuen Testament von den Aposteln, da hat sich erfüllt, was Jesus ihnen gesagt hat. Der Geist wird euch an all das erinnern, was ich gesagt habe. Sie haben das aufgeschrieben, was Gott offenbart hat am Ende der Zeit in seinem Sohn. Und damit ist die Offenbarung Gottes beendet, zumindest für diese Zeit. Wir sehen es übrigens auch in 2. Petrus 1, was wir ja schon gelesen haben, wo es heißt, wo Petrus erzählt von dem Erlebnis auf dem Berg der Verklärung. Und dann heißt es, und so, also was ist die Folge davon, dass er das erlebt hat auf dem Berg der Verklärung, wo er Jesus verherrlicht gesehen hat? Was ist also die Folge davon? Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, die Heiligen Schriften. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten. Das heißt, was Petrus dort erlebt hat auf dem Berg, hat nicht dazu geführt, dass er sagt, ach, hätte ich doch mehr solche Offenbarungen. Ich sehne mich danach, wieder eine Stimme aus dem Himmel zu hören. Ich sehne mich danach, wieder irgendeine Erscheinung zu haben. Nein, es hat dazu geführt, dass er sagt, ich glaube die Schrift umso fester. Die Schrift ist die endgültige Offenbarung Gottes. Gott wird nicht zurückkehren zu den alten, vergangenen, vielfältigen Weisen der Offenbarung. Er wird nicht zurückkehren, sich zu offenbaren in Träumen und Visionen und so weiter. Das ist vergangen. Das ist das Schlechtere. Das Bessere ist gekommen. Er hat sich offenbart in Christus. Er wird genauso wenig zu den alten Weisen zurückkehren, wie er zurückkehren wird zu Schlachtopfern. Und es bedarf auch keiner neuen Offenbarung mehr für unsere Zeit, denn der neue Bund ist vollständig errichtet. Gott offenbart sich, um einen Bund zu schließen, das ist getan, es gibt dem nichts hinzuzufügen. Und ihr erkennt schon, dass all die, die glauben, es gibt andere Offenbarungen Gottes heute, wie auch immer, in irgendwelchen Träumen und Stimmen und Gesichten und sowas, das ist unbiblisch, ja? Die alten Weisen sind Übrigens auch deswegen nicht mehr erforderlich, weil die Schrift völlig ausreichend ist. Gott hat sich völlig ausreichend offenbart in seinem Wort. In 2. Timotheus 3, Vers 15 sind mir zwei wichtige Stellen zu merken. 2. Petrus 3, Vers 15 und 2. Timotheus 3, Vers 15. Da heißt es, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Weiter, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also die Schrift macht dich weise zur Rettung. Du brauchst nichts mehr. Die Schrift ist fähig, dich weise zu machen zur Rettung in Christus. Sie sagt dir, glaube an Christus und du wirst gerettet. Es ist nichts weiter erforderlich. Und sie rüstet dich aus für jedes gute Werk. Für jedes gute Werk. Du brauchst keine Offenbarung mehr. Wenn Gott dir irgendwas anderes sagt, was du vielleicht tun sollst, woran du vielleicht glauben solltest, dann ist das kein gutes Werk. Das kann nicht sein. Die Schrift rüstet uns aus für jedes gute Werk. Daran erkennt ihr auch die vielen falschen Kirchen. Nun, es gibt falsche Kirchen, die behaupten, Gott redet heute noch, durch Propheten und Apostel und Visionen und was ich was. Es gibt aber auch Kirchen, zum Beispiel die katholische Kirche, die sagt, naja, was die Kirche noch so überliefert, das musst du auch glauben. Du musst zum Beispiel Maria anbeten. Du musst glauben, dass sie aufgefahren ist in den Himmel. Sonst bist du verloren. Das ist ein Dogma der katholischen Kirche. Nun, das heißt also, an Maria zu glauben, ist offensichtlich ein gutes Werk, ja ein erforderliches Werk, um gerettet zu werden. Nun, das kann nicht sein. Die Schrift lehrt das nicht. Die Schrift lehrt nicht, dass Maria in den Himmel aufgefahren ist. Was in der Schrift steht, ist vollkommen ausreichend. Du brauchst nichts anderes, um zu wissen, wie du gerettet wirst. Du brauchst nichts anderes, um völlig ausgerüstet zu sein für jedes gute Werk. Nun, das geht rein in das Thema des Zessationismus, dass wir glauben, dass alle anderen Offenbarungen Gottes aufgehört haben und alle wundersamen Gaben. Und es beschäftigt sich auch mit der Genügsamkeit der Schrift. Zwei Themen, die wir auch näher behandeln werden in späteren Lehrstunden. Und vielleicht noch zum Abschluss, das gilt auch nicht nur für das Neue Testament. Manchmal läuft man auch Gefahr und denkt vielleicht, naja, das Alte Testament ist vielleicht nicht mehr so für uns gedacht. Aber wir glauben nicht nur an Sola Scriptura, wir glauben auch an Tota Scriptura, die ganze Schrift. Wenn Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 15, dass Timotheus von Kind auf die heiligen Schriften kennt, die ihn weise machen können zur Rettung, dann kennt Timotheus nicht von Kind auf das Neue Testament. Das Neue Testament gab es noch nicht, das wurde gerade geschrieben. Und als er Kind war, gab es wahrscheinlich noch gar nichts davon. Das heißt, er kannte nur das Alte Testament, was wir heute als Altes Testament kennen. Und auch das reicht schon aus, um dich weise zu machen zur Rettung. Und in 1. Petrus 3, Vers 15, lesen wir weiter. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus, nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er von ihnen, von diesen Dingen redet, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also das Alte Testament, die Schriften, sie gehören dazu. Gott hat sich in ihnen offenbart, es gilt immer noch, sie können dich immer noch weise machen zur Rettung, aber auch schon damals, zur Zeit des Neuen Testaments, hat man auch gewusst, auch die Briefe des Paulus und alle anderen Schriften, die wir im Neuen Testament finden, sind wie die übrigen Schriften. Sie sind Teil der übrigen Schriften. Auch sie sind Gottes ausgehauchtes Wort. Also die ganze Schrift, Altes und Neues Testament, sind die vollkommen ausreichende Offenbarung Gottes in seinem Wort zu unserer Rettung. Und als letztes lasst uns noch fragen, nun warum denn schriftlich? Warum hat Gott das denn niederschreiben lassen? Unser Glaubensbekenntnis sagt dazu, damit die Wahrheit besser bewahrt wird und verbreitet wird. Und damit die Gemeinde geschützt ist gegen die fleischliche Verdorbenheit und die Bosheiten Satans und der Welt. Ja, wenn Gott das nicht hätte aufschreiben lassen und wir hätten es uns vielleicht nur immer weiter erzählt, dann hätte vielleicht einer angefangen, das ein bisschen anders zu erzählen und ein bisschen anders. Ihr kennt das Spiel Stille Post. Wenn ich anfangen würde und würde Paul etwas sagen und es würde rumgehen, man würde sich zuflüstern ins Ohr und dann käme es bei Maurizio wieder an. Am Ende hätten wir wahrscheinlich eine andere Geschichte. Nein, Gott hat es aufschreiben lassen, damit wir es verbreiten können. Und tatsächlich, die Schrift ging aus in die ganze Welt, die Kopien der Heiligen Schrift. Und wir sind besser geschützt vor Fälschungen und einfach auch vor Missverständnissen. Wir haben das Wort Gottes fest und sicher. Alles, was er wollte, das wir haben, das haben wir heute vorliegen in der Heiligen Schrift. Er hat es durch Männer aufschreiben lassen, durch Propheten und Apostel, die vom Heiligen Geist getrieben waren. Und er hat es sicher bewahrt bis heute. Denn klar, wenn Gott uns etwas sagt, das so wichtig ist, dann wird er auch dafür sorgen, dass es bewahrt bleibt und dass wir es heute noch haben. Und auch mit diesem Thema, mit dem Thema des Kanons der Schrift, warum sind da die Bücher drin, die da drin sind, und mit der Frage der Bewahrung der Schrift, ist das wirklich genau das, was damals aufgeschrieben wurde? Auch damit werden wir uns noch intensiver beschäftigen in einer späteren Lehrstunde. Nun, soweit hierzu. Jetzt lass uns am Ende kurz schauen, was sagt unser Bekenntnis denn dazu? Stimmt das, was unser Bekenntnis sagt, mit dem, was wir jetzt aus der Schrift gesehen haben, denn überein? Ich lese uns den ersten Absatz aus dem ersten Kapitel. Die Heilige Schrift ist die einzige, ausreichende, sichere und unfehlbare Richtlinie für alle zum Heil notwendige Erkenntnis, für den rettenden Glauben und den Glaubensgehorsam. Obschon das Licht der Natur und die Werke der Schöpfung und Vorsehung in so hohem Grade die Güte, Weisheit und Macht Gottes offenbaren, dass sie die Menschen ohne Entschuldigung lassen. Doch sind sie nicht ausreichend, um jene Erkenntnis Gottes und seines Willens zu geben, die zum Heil notwendig ist. Deshalb gefiel es dem Herrn, sich zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedliche Art und Weise zu offenbaren. Dies als seinen Willen für seine Gemeinde bekannt zu machen und ihn anschließend vollständig schriftlich abfassen zu lassen, damit die Wahrheit besser bewahrt und verbreitet wird und die Gemeinde gegen die fleischliche Verdorbenheit und die Bosheiten Satans und der Welt besser gegründet und gestärkt ist. Daher ist die Heilige Schrift völlig unentbehrlich, nachdem es jene früheren Arten, auf die Gott seinem Willen seinem Volk zu erkennen gegeben hatte, nun nicht mehr gibt. Ihr seht, unser Bekenntnis sagt genau das, was die Schrift sagt. Es gibt die Schrift recht wieder. Nun, jetzt haben wir das gelernt, aber es sollte auch Auswirkungen bei uns haben. Wir Christen sollten nicht einfach nur irgendwas mit dem Kopf lernen, es sollte uns auch etwas in uns bewegen, etwas verändern. Ich bitte dich, wenn du kein Christ bist, dass du nicht einer dieser Toren bist, die umgeben sind von Beweisen und die doch meinen, ach, daraus kann ich Gott nicht erkennen. Ich bin zu weise, um Gott daraus zu erkennen. Und du hältst die Wahrheit in Ungerechtigkeit nieder. Ich sage dir, die ganze Natur und dein Gewissen gibt dir Zeugnis, dass unausweichlich das Gericht Gottes kommen wird über dich. Sein Zorn wird offenbar über all deine Ungerechtigkeit. Und du wirst gestraft werden mit dem ewigen Tod. Sei kein Narr, sei kein Tor. Erkenne, wie Gott sich offenbart hat, allein schon in der Natur. Und gib ihm die Ehre. Verherrliche ihn als Gott. Bete ihn an. Danke ihm. Aber auch für uns alle gilt, lasst uns auch die Offenbarung glauben, die Gott in seinem Wort gegeben hat. Und nur diese Offenbarung. Streck dich nicht aus nach irgendeiner anderen Offenbarung. Ich hoffe, dass das in unserer Gemeinde kein Problem ist, aber seid gewarnt, fangt nicht an mit solchen Dingen. Zu glauben, ihr braucht irgendeine andere Offenbarung. Die vollkommene Offenbarung Gottes ist gekommen für unsere Zeit in Christus und was niedergeschrieben wurde durch seine Apostel über ihn. Und das ist ausreichend. Und wir sollten seine Offenbarung kennen und wir sollten sie glauben und wir sollten sie tun. Psalm 19, mit dem wir angefangen haben, endet mit, ab Vers 13, Verirrungen. Wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte dein Knecht zurück. Sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein. Vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wozu soll die Offenbarung Gottes in der Natur und in seinem Wort führen? Nun, wir erkennen, dass wir Sünder sind. Wir wollen gern Gott gehorsam sein und wir wollen gern tun, was er sagt. Wir wollen frei sein von schwerem Vergehen, aber wir erkennen gleichzeitig, der Herr allein ist unser Fels und unser Erlöser. Und so soll uns die Offenbarung Gottes in der Natur und in unserem Gewissen und in seinem Wort dazu führen, dass wir kommen zu ihm, dem Herrn Jesus Christus, unserem Fels, unserem Erlöser. Das wollen wir auch jetzt tun, im Herrenmahl, wenn wir das Herrenmahl feiern, wollen zu ihm kommen, als dem einzigen Weg, den einzigen Namen, als dem, der sich uns offenbart hat, als unser Herr und Retter. Amen.